Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 13 der Linear-Algebra-Vorlesung im Sommersemester 2020. Wir werden gleich anknüpfen an Skript 12 und wir wollen im Korollar 13.1 eine schöne Verallgemeinung von Lemma 12.10 beweisen. Also, wir nehmen uns unser n-dimensionaler K-Vektorraum V und Linearoperator T in LVV und nehmen an, dass D1 bis DK verschiedene Eigenwerte von T sind. Und für jeden Eigenwert nehmen wir uns eine Menge Bi in dem Eigenraum W Di, so dass Bi linear unabhängig ist. Wenn wir diese Mengen zusammen vereinigen, also wir betrachten die Menge B als die Vereinigung I von 1 bis K der Bi, dann behaupten wir, diese Menge B ist wieder linear unabhängig. Das beweisen wir, indem wir, wie üblich, uns auflisten die Elemente aus dieser Menge B als V1 bis VL und jetzt gruppieren wir sie. Wir betrachten eine lineare Kombination J von 1 bis L, DC, J, VJ gleich 0 und wir gruppieren die erscheinenden Vektoren, je nachdem, woher die kommen. Also wir setzen Li, sollen die Vektoren, die sich in Bi befinden. Und dann setzen wir Alpha I ist die Summe der Vj, die in Li über Vj, die in Li erscheinen, der Cj, Vj. Das heißt, aus dieser gesamten Menge L, wenn wir sauber trennen, je nachdem, aus welchem Eigenraum die da kommen. Okay? Wir sehen also, dass Alpha I eine Summe von einer Linearkombination von Vektoren in Li, also ist Alpha I wieder in dem Eigenraum WDI. Jetzt schreiben wir diese Linearkombination nochmal. Also bekommen wir 0 ist die Summe von J von 1 bis L von CJ, VJ. Das können wir nochmal umschreiben, weil wir das ja gesammelt haben jetzt, in Pakete gesammelt haben, in diese Alpha-I-Pakete, können wir nochmal umschreiben als Summe I von 1 bis K der Alpha-I. Und diese Summe I von 1 bis K der Alpha-I ist gleich 0. Das ist nun möglich, nur wenn diese Alpha-I alle gleich 0 sind. Das ist im Grunde genau, was Lemma 12.10 sagt. Denn diese Alpha I sind Eigenvektoren und wenn I ungleich J ist, dann sind Alpha I und Alpha J Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten, DI bzw. DJ. Also können sie nicht linear abhängig sein. Das ist ja genau, was Lemma 12.10 sagt. Gut, also nochmal, wenn diese 0 ist gleich Summe CJ VJ gleich Summe Alpha I, dann sind alle Alpha I gleich 0. Wenn wir das wieder anschauen, was bedeutet, dass Alpha I gleich 0 ist? Das heißt, dass diese Linearkombination Summe von CJ, VJ, wobei VJ jetzt aus dem Li kommt, ist gleich 0. Das bedeutet wiederum, dass alle CJ gleich 0 sein müssen, weil die VJ, die aus einem Li kommen, sind ja per Annahme von unserem Korollar bereits linear unabhängig. Also bekommen wir letztendlich, dass alle CJ gleich 0 sind für alle J. Damit haben wir die lineare Unabhängigkeit gezeigt. Gut, jetzt können wir eine wichtigere Folgerung bekommen in Lemma 13.2 und besagt, dass wenn T eine lineare Bildung, ein linearer Operator ist und D1 bis DK die Liste der verschiedenen Eigenwerte von T ist, dann gilt, T ist diagonalisierbar, genau dann, wenn die Summe der Dimensionen der Eigenräume sich aufsummiert auf Dimension von V. Also T ist diagonalisierbar, genau dann, wenn die Summe von J von 1 bis K Dimension von WDJ gleich N ist. Beweis, da müssen wir zwei Richtungen zeigen. Also erstmal die Hinrichtung. Okay, also wir nehmen an, dass T diagonalisierbar ist. Und jetzt müssen wir zeigen, dass diese Summe gleich N ist. Okay, die Summe der Dimensionen der Eigenräume gleich N ist. Okay, nun B ist eine Basis von Eigenvektoren. Die gibt es ja per Annahme, weil wir sagen, T ist ja diagonalisierbar. Und jetzt zerteilen wir wieder B in Pakete, BJ. Also jede BJ sollen die Vektoren der Basis, die sich in dem Eigenraum WDJ befinden. Ja, und dann, wenn wir die alle wieder zusammensetzen, dann bekommen wir B, ja. Und jetzt, wenn wir mal zählen, wie viele Vektoren sind in diesen BJ, das nennen wir mal LJ. Und dadurch, dass B die disjunkte Vereinigung ist von dem BJ, sehen wir, dass die Summe der LJ sich aufsummiert auf N. Denn N ist ja die Anzahl der Vektoren in B. N ist ja die Dimension von V. Gut, also wir haben, dass N ist die Summe von den LJ. Und jetzt behaupten wir, dass diese LJ genau die Dimension von dem Eigenräume zu Eigenwert DJ sind. Das ist unsere Behauptung. Und wenn wir das, die Behauptung gezeigt haben, dann haben wir auch damit die Hinrichtung gezeigt. Gut, warum sind diese LJ dann genau die Dimension? Wir überlegen folgendermaßen. Erstens ist es klar, dass LJ kleiner gleich Dimension von WDJ ist. Naja, weil diese Vektoren befinden sich alle in WDJ. Also können sie, und die sind ja linear unabhängig, also sind sie von, die Kardinalität ist von oben beschränkt durch die Dimension. Also es bleibt uns jetzt übrig zu zeigen, dass diese Ungleichung nicht strikt sein kann. Also wir werden jetzt argumentieren per Widerspruch. Wir nehmen an, dass Li tatsächlich strikt kleiner ist als die Dimension. Basisergänzung, also beziehungsweise Basisergänzungssatz oder Ergänzung von Erweiterung von linearen unabhängigen Mengen besagt, dass wir ein Beta wieder in dem Eigenraum finden, so dass wir diese linear unabhängige Menge Bi noch um diesen Vektor Beta erweitern können und die linear Unabhängigkeit dabei erhalten. Deshalb schreiben wir mal, wir finden ein Beta in dem Eigenraum WDI, so dass BI vereinigt mit Beta immer noch linearunabhängig ist. Und dann schauen wir uns mal unsere Basis B vereinigt mit diesem neuen Vektor Beta. Ja? Dann ist diese wieder linearunabhängig. Aber diese B' hat jetzt einen Vektor extra, also hat Kardinalität n plus 1. Das ist unmöglich. Wir können nicht eine Menge, eine linearunabhängige Menge der Kardinalität n plus 1 in einen n-dimensionalen Vektorraum haben. Das ist unser Widerspruch. Okay, jetzt wollen wir die Umkehrung zeigen. Wir wollen zeigen, dass wenn die Summe der Dimensionen der Eigenräume sich summiert auf Dimension von V, dann ist T tatsächlich diagonalisierbar. Also wir müssen jetzt eine Basis für V finden, die besteht aus Eigenvektoren für T finden. Gut. Also die Rückrichtung jetzt. Sei die Summe der Dimensionen der WDJ gleich N und wir nehmen BJ eine Basis für WDJ für jede J von 1 bis K und setzen B die Vereinigung von diesen BJ. Dann liefert Korollar 13.1, dass B wieder linearunabhängig ist. Jetzt zählen wir mal, was ist die Kardinalität von B? Naja, die Kardinalität von B ist die Summe der Kardinalitäten, das heißt, das ist die Summe der Dimensionen von W, D, J. Und das ist jetzt in unserer Rückrichtung per Annahme gleich N. Das heißt, wir haben jetzt eine linearunabhängige Menge gefunden, der Kardinalität n und die besteht aus Eigenvektoren. Das heißt, wir haben eine Basis für V gefunden, die besteht aus Eigenvektoren und das heißt wiederum, dass T diagonalisierbar ist. Hervorragend. Jetzt wollen wir uns das genauer anschauen, was das alles bedeutet. Was bedeutet das alles dann? Das ist die Überlegung, die ich hier an diese Seite 2 geschrieben habe. Also nochmal Ansatz. Wir nehmen einen n-dimensionalen Vektorraum und ein T in LVV diagonalisierbar und wir listen auf seine verschiedenen Eigenwerte. T ist diagonalisierbar, also können wir uns dazu eine Basis D, die besteht aus dem Eigenvektoren. Wir können noch diese Basis als geordnete Basis nehmen. Wir ordnen, indem wir die ersten Basisvektoren, Eigenvektoren zum Eigenwert D1 sind und dann folgen die Eigenvektoren zum Eigenwert D2 und so weiter bis DK. Damit erhalten wir eine geordnete Basis. Jetzt schauen wir uns mal die Matrixdarstellung in dieser Basis. Okay, also für jede von den ersten Vektoren, die zum Eigenwert D1 erscheinen, bekommen wir eine D1 auf die Diagonale und so weiter. Wir bekommen eine Diagonalmatrix mit wiederholten Eigenwerten auf dieser Diagonale und die Anzahl der Wiederholungen kennen wir genau. Diese Anzahl ist genau die Dimension der Eigenräume. Gut, jetzt berechnen wir charakteristische Polynom von T. Das ist ja charakteristische Polynom von irgendeiner Matrixdarstellung von T. Also warum nicht? Da nehmen wir die schöne Matrixdarstellung, die hier ja gerade sich anbietet, die diagonale Matrixdarstellung. Wir berechnen die Determinante, also das charakteristische Polynom von dieser Matrix, T, Matrixdarstellung von T in der Basis D. Und das, da bekommen wir also als charakteristisches Polynom Produkt von x minus di und dieser Faktor x minus di wird wiederholt li mal, genau. Also wir bekommen, dass das charakteristische Polynom ein Produkt von linearen Faktoren mit Vielfachheit li für Eigenwert di ist. Es ist eine Richtung. Umgekehrt schauen wir uns an solch eine nette Faktorisierung wie in diese Gleichung Stern. Umgekehrt, wenn unser charakteristisches Polynom wie in Stern ist, also zerfällt im Produkt von linearen Faktoren zu den verschiedenen Eigenwerten und zur Vielfachheit genau die Dimension der Eigenräume, dann ist die diagonalisierbar, weil, wenn wir rechnen, die Summe von diesen Dimensionen, von diesen Li, die da erscheinen, die müssen sich ja aufsummieren auf n. Und da folgt die Diagonalisierbarkeit direkt von der Aussage von Lemma 13.2. Diese beiden Richtungen, diese beiden Beobachtungen fassen wir jetzt zusammen als Satz. 13.3. T ist diagonalisierbar, genau dann, wenn charakteristische Polynom von T zerfällt als Produkt von linearen Faktoren, Produkt i von 1 bis k von x minus di Potenz li, wobei die di die verschiedenen Eigenwerten sind und li die Vielfachheit der Nullstell des Eigenwert di und ist gleich die Dimension des Eigenraum w di. Manchmal ist es wichtig, diese Dimension vom Eigenraum noch per Namen zu nennen. Die wird oft bezeichnet als geometrische Vielfachheit der Nullstelle D. Also wir können diesen Satz nochmal aussagen. Wir können sagen, D ist diagonalisierbar. Genau dann, wenn charakteristisches Polynom von T zerfällt als Produkt von den Anfaktoren x minus di Potenz li, wobei die di die verschiedenen Eigenwerte sind, verschiedene Eigenwerte in k sind und die Vielfachheit der Nullstelle di ist genau gleich die geometrische Vielfachheit der Nullstelle di. Gut, das ist ein Kriterium für Diagonalisierbarkeit, indem wir die geometrische Vielfachheit gleichen mit der algebraischen Vielfachheit der Nullstelle. Das ist aber ganz besonders. Es gilt nicht immer, dass ein T diagonalisierbar ist. Was gilt denn immer? Was immer gilt und was wir später noch aufrufen werden, ist Satz 13.4. Das ist wichtig zu wissen. Im Allgemeinen gilt, sei V endlich dimensional und T in LVV. Sei D ein Eigenwert von T mit Vielfachheit μ, also das ist die Vielfachheit der Nullstelle D, dann gilt, dass die geometrische Vielfachheit von D von oben beschränkt ist durch die algebraische Vielfachheit μ von D, also L Dimension von WD, Dimension vom Eigenraum zu der Nullstelle D, zum Eigenwert D, ist kleiner gleich die algebraische Vielfachheit μ von der Nullstelle D. Das wollen wir beweisen. Das geht eigentlich ziemlich schnell, wenn wir uns auf unser Übungsblatt noch basieren. Also, ich erzähle das gerade. Gut, also wir nehmen uns eine Basis für WD, also für den Eigenraum. Und Basisergänzungssatz sagt uns, wir können das ergänzen zu einer Basis von V. Und jetzt schauen wir uns mal die Matrixdarstellung von T in dieser bezüglich dieser Basis. Das ist ja eine geordnete Basis, wo die ersten L-Vektoren, die da erscheinen, Eigenvektoren zum Eigenwert D sind. Also erscheint erstmal so eine blockdiagonale Matrix hier oben links. Und das ist die Matrix, wo D, dieser Eigenwert D wiederholt, erscheint auf diese Diagonale genau L mal. Und dann die anderen zwei Blockmatrizen interessieren uns jetzt erstmal nicht besonders, aber was uns interessiert jetzt ist die Berechnung vom charakteristischen Polynom zu dieser Matrix, also die Determinante von xi minus a. Wenn wir das machen, dann bekommen wir hier wieder diese oben links diagonale Matrix mit dem Faktor x minus d auf dieser Diagonale, dann bekommen wir minus b. Unten bekommen wir xi minus c, wobei c diese Blockmatrix oben, unten rechts war, und diese Nullblockmatrix möglicherweise. Jetzt in unserem Übungsblatt haben wir gesehen, dass solch eine strukturierte Matrix eine besondere Determinante hat. Also man kann eigentlich die Determinante berechnen, indem man diese Produkt der Determinanten der zwei Blöcken, die auf dieser Diagonale erscheinen, berechnen, nehmen. Also die Determinante von dieser Matrix laut unserem Übungsaufgabe im Übungsblatt ist die Determinante der von dem Block hier links oben mal die Determinante von dem Block rechts unten. Das heißt, die Determinante von dem Block links oben ist x minus d Potenz L, weil das ja L mal erscheint. Und dann kommt die Determinante von xi minus c. Das heißt, wir sehen ja, dass diese, wenn wir jetzt vergleichen, Determinante von xi minus a ist gleich x minus d Potenz L Determinante von xi minus c, dann sehen wir, dass diese Polynomdeterminante von xi minus a ist teilbar durch unserem x minus d Potenz L. Das heißt, dass x minus d Potenz L als Faktor hier sagt, dass die Vielfachheit der Nullstelle d in diesem Polynom wenigstens L ist. Und die gesamte Vielfachheit dann ist μ.